Wir lesen das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und das Kapitel beginnt mit dem Hinweis, worum es Jesus eigentlich geht, bei seinen Auftritten, also bei seinen Predigten und so weiter. Und er erklärt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Prinzipien übers Reich Gottes. Zuerst kommt aber eine andere Geschichte. Jesus erzählt drei Geschichten, drei Gleichnisse, mit denen er etwas deutlich machen will. Und das erste ist die Geschichte, vielen von uns ist das bekannt, vom verlorenen Schaf. Da geht es darum, dass ein Schaf von vielen verloren ging und der Hirte geht dem nach und sucht es und findet es. Dann folgt eine zweite Geschichte, ein zweites Gleichnis, und Jesus erzählt das Gleichnis von der verlorenen Münze. Da verliert eine Frau eine Münze oder ihr Geld und sucht es und findet es. Und an dritter Stelle in diesem Kapitel kommt die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Jesus erzählt diese Geschichte allerdings in zwei Teilen. Im ersten Teil ging es eben um diesen verlorenen Sohn, der verschwindet und kommt wieder zurück und wird gefunden. Insofern ist dieses Gleichnis in der Aussage genau gleich wie die zwei vorangegangenen. Aber dann hängt Jesus noch eine Geschichte an. Und der zweite Teil von diesem Gleichnis des verlorenen Sohnes, da handelt es davon, dass da ein älterer Bruder ist. Und dass der wütend wird. Jesus erzählt sozusagen die Geschichte von zwei Brüdern, welche sich unterschiedlich vom Vaterhaus entfremdeten und dann unterschiedlich den Zugang wieder zu diesem Vaterhaus suchten. Also unser Text, wo wir darüber nachdenken, handelt von zwei verlorenen Söhnen. Und es ging Jesus in dieser Geschichte oder in diesen Geschichten um grundlegende Einsichten. Wer ist Gott? Wie handelt Gott? Wie entfremden sich Menschen von Gott? Was sind die Strategien von Menschen, um wieder zurück zu Gott zu finden? Wie können diese Strategien gelingen oder was wird daraus? Und darüber denken wir nach, wenn wir über diese Geschichte vom verlorenen Sohn nachdenken. Jesus hatte zwei Arten von Zuhörern. Ganz am Anfang von Kapitel 15 im Lukas-Evangelium lesen wir folgende Sätze. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und dann kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann das Gleichnis von der verlorenen Münze und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn und dazu der zweite Teil vom älteren Bruder. Bleiben wir noch einen Moment bei dieser Einleitung zu diesen Geschichten stehen. Du musst dir vorstellen, Jesus redet jetzt zu diesen Leuten, die da um ihn herum sind, und diese könnte man in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe, das waren die sogenannten Zöllner und Sünder, die verrufenen Leute. Damals waren Zöllner Halunken. Also die bereicherten sich unfair zu ihren eigenen Gunsten, zogen sie Steuern ein und so weiter. Also das war nicht die schöne Art, wie die lebten und ihren Beruf ausübten. Also die verrufenen Leute auf der einen Seite. Und die werden in diesen beiden Geschichten mit dem jüngeren Sohn verglichen. Dann haben wir eine andere Gruppe von Zuhörern. Ich würde mal sagen, die frommen Leute. Das waren damals die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das waren also richtig fromme, ich meine nicht so ein bisschen christlich, sondern echt volle Kanne. Die gaben alles, um die alten Schriften, im Alten Testament, prophetische Gesetzesschriften und so weiter, die wirklich einzuhalten. Die frommen Leute. Und letztere, diese frommen Leute damals, wir sehen das im Text, die warfen Jesus vor, sich mit dem Gesindel abzugeben, also mit der falschen Gruppe. Und daraufhin erzählt Jesus die Gleichnisse. Und daraus, jetzt aus diesen kurzen einleitenden Versen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 15 meine ich, können wir ableiten, dass die Zielgruppe von den Gleichnissen von Jesus nicht die Frommen waren, sondern die anderen. Entschuldigung, umgekehrt. Es waren die Verrufenen. Nein, ich muss es andersherum sagen. Nochmals. Die Zielgruppe waren die ganz Frommen und nicht die Verrufenen, die mit dem jüngeren Sohn verglichen werden. Jetzt hat es funktioniert. Wenn wir diese Geschichten lesen, für uns ist meistens der erste Teil wichtig. Wir sehen den verlorenen Sohn und wir sehen den Vater und sind berührt davon, wie der Vater diesem lumpigen Typ, der da alles verprasst hat, die Tür wieder öffnet und ihn zu Hause aufnimmt. Wir sind berührt, weil wir die Liebe des Vaters sehen und ich würde mal übertragen und sagen, wir sehen die Gnade Gottes, die wirklich sehr großzügig da zum Zug kommt. Also da heißt das, Jesus zeigt mit der Geschichte des jüngeren Sohnes die Möglichkeit für verrufene Leute, für die Sünder in Anführungszeichen, wie sie zurück zu Gott finden können. Aber vor allem kritisiert er mit der Geschichte des älteren Sohnes den frommen Moralismus der anderen Gruppe, derjenigen, die sich gut verhielten, derjenigen, die sich geistlich überheblich benahmen. Er kritisierte die frommen Leute. Und wir stellen fest, wenn wir das nüchtern lesen, beide sind verloren. Gehen wir aber der Reihe nach. Zuerst reden wir über den jüngeren verlorenen Bruder. Der fordert vom Vater sein Erbe. Wir lesen in Vers 12, 11 und 12. Jesus erzählte weiter, eben nach den anderen beiden Gleichnissen vom Schaf und von der Münze. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Lapidare Feststellung. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte sein Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Es wird gar nicht irgendetwas darüber gesagt, dass der Vater frustriert war oder sagt, also um Himmels Willen, können wir mal über deine Motive reden, willst du nicht noch länger zu Hause bleiben oder was auch immer. Es heißt einfach, er forderte seinen Teil und der Vater teilte auf. Heute würden wir vielleicht von einem Erbvorbezug reden. Das war, habe ich gelesen, in der damaligen Kultur nicht mal so unüblich. Das Problem bei dieser Geschichte ist, und das stellen wir schnell fest, die Motive waren nicht so gut des jüngeren Sohnes. Also eigentlich könnte man sagen, das war eine Frechheit. Der kommt und sagt, Vater, jetzt nehme ich schon mal meinen Anteil zu mir. Obwohl der Vater ja noch gar nicht gestorben war. Also er hätte die Erbschaft noch gar nicht antreten können. Der Sohn wollte den Besitz, aber nicht den Vater. Die Beziehung zum Vater war nur Mittel zum Zweck, nämlich um an die Kohle zu kommen. Und jetzt teilt der Vater seinen Besitz auf. Und interessant ist hier, wenn wir lesen, der Vater teilte seinen Besitz unter die Söhne auf, dann steht das griechische Wort bei Besitz, Bios. Bios. Man könnte auch das so übersetzen, der Vater teilte sein Leben auf. Jetzt muss man sehen, damals war natürlich der Besitz. Nicht irgendwie eine Million auf dem Konto, sondern der Besitz war Boden in der Regel und Tiere. Und davon lebte man. Und wenn der Vater jetzt Boden und Tiere aufteilt, dann teilt er eigentlich seine Lebensgrundlage auf. Also er gibt von sich ziemlich viel weg. Und damit ist die Zukunft dann nicht mehr so gesichert. Der Vater teilt sein Leben auf. Der jüngere Sohn zieht weg und sucht mit dem Geld sein Glück. Er findet es aber nicht, sondern nachdem er alles verschleudert hat, besinnt er sich plötzlich und er kehrt reuig zu seinem Vater zurück. Er hat nichts mehr. Und er sagt dem Vater: Ich habe mein Recht verspielt, in Anführungszeichen. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Bitte lass mich zumindest dein Knecht sein. Weil er feststellen musste, dass die Knechte seines Vaters mehr hatten als er in der Fremde, nachdem er alles verspielt hatte. Und jetzt sieht der Vater den Sohn kommen und geht ihm entgegen. Und wir lesen hier die Verse 20 bis 22. Er, der jüngere Sohn, machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an die Finger und bringt Schuhe für ihn. Das klingt alles sehr gut. Es gibt ein kleines Problem hier. Wenn ich der Vater gewesen wäre, dann wäre ich ihm vielleicht auch entgegengerannt, aber dann hätte ich noch eine Klammer aufgemacht und gesagt, es gibt da noch eine offene Rechnung. Ich erwarte jetzt ein bisschen Reue und wenn es geht, noch ein bisschen Rückzahlung. Also du kannst die Schulden zurückzahlen. Und jetzt ist interessant in diesem Text, in dieser Geschichte, der Vater fordert keine Reue, er fordert keine Rückzahlung, keine Wiedergutmachung des verschleuderten Erbes, sondern er nimmt ihn einfach wieder auf als Sohn. Würde die Geschichte hier enden, dann hätte Jesus nicht sterben müssen, wozu auch? Der Vater macht doch einfach die Tür auf. Aber die Geschichte endet nicht hier. Können wir mal festhalten, was den jüngeren Sohn betrifft. Er wurde damit überrascht oder davon überrascht, dass es im Haus des Vaters nicht nur mehr als genug zu essen gibt, sondern es gibt zugleich auch verschwenderische Gnade, unverdiente Gnade. Und jetzt gehen wir zum älteren, verlorenen Bruder. Jesus kommt nun auf den Punkt, in dem er im Gleichnis mit dem älteren Bruder weiterfährt. Und dieser kommt von der Feldarbeit nach Hause, hört von Weitem schon diese Festmusik und dass da gefeiert wird. Und nachdem er erfahren hat, was da läuft, wird er dann wütend. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Und dann Vers 28, der ältere Bruder wurde wütend. Er will nicht ins Haus gehen. Warum nicht? Er fühlt sich ungerecht behandelt, unfair. Aufgrund seiner Bitterkeit verhält er sich dem Vater gegenüber ziemlich entwürdigend für den Vater. In dreierlei Hinsicht. Er bleibt draußen vor der Tür und wartet, bis der Vater rauskommt. In der damaligen Kultur ein No-Go. sondern wenn schon, dann würde er reingehen und auf die Knie fallen. Er enthält sich für den Vater entwürdigend, indem er draußen bleibt, ein Misstrauensvotum abgibt und dann wartet, bis der Vater ihm bitte entgegenkommt. Das Zweite, er wirft dem Vater vor, von dem inzwischen, ja, weil der jüngere Sohn einen Drittel schon verschleudert hat, von dem inzwischen kleiner gewordenen Familienvermögen noch für diesen Kerl so viel auszugeben. Das wirft er dem Vater vor. Es war ja der Besitz des Vaters, gar nicht seiner. Aber er wirft es dem Vater vor, du gibst für diesen deinen Sohn da, so ist es formuliert, gibst du so viel aus. Der hat das überhaupt nicht verdient. Und das Dritte, er wirft dem Vater vor, dass er selber für seine Dienste, die er treu geleistet hat, und das muss man mal festhalten, war immer da, hat sich eingesetzt, alles gegeben, dass er für seine treuen Dienste ungenügend honoriert worden sei. Der Vater sei ungerecht mit ihm umgegangen. Und so lässt sich der ältere Bruder noch aufgrund von seiner Wut noch mehr dazu verleiten, den Vater öffentlich und tief zu beleidigen. In der damaligen Kultur ein absolutes No-Go. Also, wir halten fest, der ältere Sohn, der ältere Bruder, fordert aufgrund seines treuen Dienstes und aufgrund von seiner Selbstgerechtigkeit Fairness. Er braucht keine Gnade, denn er hat sie verdient. Er braucht keine Gnade, er hat sie sich verdient. Und die Reaktion des Vaters. Also in der damaligen Kultur hätte der Vater den Sohn jetzt wegjagen müssen und sagen, du frecher Kerl, das geht gar nicht und überhaupt und so. Nein, wir lesen Folgendes, Vers 31, ganz am Schluss des Gleichnisses. Sein Vater redete ihm zu, mein Kind, nicht mein Sohn. Steht ein anderes Wort im griechischen Text, mein Kind. Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Der Vater reagiert ganz anders, als er es hätte müssen eigentlich, oder als wir normal denkenden Menschen reagieren würden in dieser Situation. Er reagiert zärtlich und sagt, mein Kind. Und erklärt ihm nochmals, worum es eigentlich geht. Und bittet ihn, zum Fest ins Haus zu kommen. Und hier endet die Geschichte. Oder wenn das eine richtige Hollywood-Geschichte wäre, dann käme jetzt das Happy End. Aber wir wissen nicht, wie der ältere Sohn sich entschieden hat. Jesus fokussiert nicht auf ein Happy End und dann geht alles wunderbar auf, sondern er fokussiert auf den Zustand dieser beiden Söhne. Er fokussiert bei seiner Erzählung auf den Zustand der Verlorenheit und wie sich Gott uns zuwendet. Der jüngere Bruder war ja nicht zu Hause, er ging weg. Der ältere Bruder, im Gegensatz zum Jüngeren, war zu Hause, aber ebenfalls draußen vor der Tür. Beide Söhne waren nicht im Haus. Beide waren draußen vor der Tür. Beide waren verloren. Beide sündigten. Beide rebellierten in der Beziehung zum Vater. Einer tat es, indem er böse Dinge tat oder einfach Besitz verschleuderte. Der andere rebellierte gegen den Vater, indem er extrem Gutes tat und noch stolz war obendrauf auf seine guten Taten. Jesus machte mit der Geschichte seinen Zuhörern Folgendes klar. Der jüngere Sohn steht für die Gottlosen, für die Sünder, für die Zöllner, für diejenigen, die weit weg sind von Gott oder ihm davonlaufen. Der ältere Sohn steht für die Frommen, für die Richtigen, für die moralisch Aufrichtigen, für die Pharisäer und Schriftgelehrten damals. Und diese Gruppe war im Fokus von der Erzählung der Gleichnisse. Und ich frage mich nun, zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich? Vielleicht kannst du dir diese Frage auch mal stellen. Zu welcher Gruppe von diesen beiden gehörst du? Wir denken dann gern, zur Gruppe 3. Keine von beiden. Vielleicht nicht ganz so einfach. Zu welcher Gruppe, ich formuliere ein bisschen anders, neige ich denn? Zur Gruppe des verlorenen jüngeren Sohnes, indem ich den Weg zum Glück ohne Gott suche. Ich habe im Leben vielleicht vieles versaut und fühle mich überhaupt nicht würdig, Gott zu begegnen. Oder gehöre ich eher, neige ich zur anderen Gruppe, die eigentlich gar nie ausgebrochen ist, sondern immer gut gelebt hat, anständig gelebt hat, aber doch Gott als Mittel zum Zweck gebrauche, damit ich glücklich werde. Ich lebe ein moralisch gutes Leben und bin ehrlicherweise auch ein bisschen stolz darauf. Und die anderen könnten von mir etwas lernen. Und ich erwarte, dass Gott ja auch zufrieden sein könnte mit mir und mir auch mal ein Gute geben. So, mal eine Segnung oder eine Heilung oder irgendetwas, was ich, wir sagen es ja nicht laut, aber eigentlich verdient hätte. So. Zu welcher Gruppe gehörst du? Wir müssen festhalten, beide Söhne sind verloren. Aber beide Söhne sind extrem geliebt. Und beide sind ins Vaterhaus eingeladen. Beide Söhne sind verloren, beide Söhne sind geliebt und beide sind ins Vaterhaus eingeladen. Ich fasse zusammen mit diesen drei Punkten. Du bist verlorener und sündiger, als du denkst. Wir überschätzen uns oft. Und der zweite Punkt, du bist viel geliebter, als du dir jemals vorstellen kannst. Und das hat mit dem ersten Punkt eben etwas zu tun. Und der dritte Punkt, der Vater höchstpersönlich lädt dich ein, ins Haus zu kommen. Möge Gott uns immer wieder unsere Verlorenheit zeigen. Und möge er dann uns seine Liebe zu uns groß werden lassen. Damit du, egal zu welcher Gruppe du gehörst oder zu welcher Gruppe du neigst, seine Gnade in jedem Fall tiefer verstehen lernst.